Willkommen bei Pop Rocky, dem Popcast mit unseren Heldinnen und Helden der 80er und 90er. Bei uns sprechen die Stars über ihre größten Erfolge und verraten private Einblicke rund um die bekannten Ereignisse aus Film, Musik und Fernsehen. Und hier ist euer Host, Pop Rocky Chefredakteur Christian Kallenberg.
Hallo zusammen. Heute ist bei mir der Gründer einer der bekanntesten Bands der neuen deutschen Welle zu Gast. Mit Peter Hubert spreche ich über die Anfänge, Höhepunkte und das Ende der NDW und natürlich darüber, wie er und seine Bandkollegen von UKW diese neue deutsche Welle und alles, was davor und danach war, erlebt haben. Herzlich willkommen, Peter Hubert.
Guten Tag, hallo.
Peter, wichtigste Frage zuerst. Würdest du sagen, dass du singen kannst?
Mittlerweile schon, ja.
Konntest du damals singen, als ihr 82 da groß rausgekommen seid?
Auch da, das war auch schon okay.
Wann konntest du nicht singen? Wann hat sich das so geändert?
Naja, ich bin damals in der Grundschulzeit, nee, das war im Gymnasium halt, das war schon auf dem Gymnasium. Da wollte ich unbedingt in den Schulchor, weil da auch meine Angebetete damals dabei war.
Die Tina oder eine andere?
Genau, die Tina.
Fantastisch. Okay, kommen wir gleich noch zu.
Gut, ja, okay. Na, und da dachte ich, oh toll, das ist ja eine Gelegenheit, da ein bisschen Kontakt zu, ne, weil ich war etwas schüchtern, was das betraf. Und das ging aber nicht lange gut, weil mir dann nahegelegt worden ist, damals dann doch den Schulchor, so nett ich doch wäre, zu verlassen, weil ich könnte einfach nicht singen.
Hast du es denn in der kurzen Zeit geschafft, die Tina klarzumachen?
Ja, wir sind ja seit wir 15 sind, wir ein Paar.
Wahnsinn.
Ne? Also wir haben dieses jetzt vor kurzem, ich sag's mal so, letzte Woche den 50. gehabt und sind mittlerweile auch verheiratet seit 5 Jahren.
Ja, das habt ihr den Schritt aber relativ spät gemacht, ja?
Ja, wir haben all diese Dinge sehr spät gemacht. Wir haben, glaube ich, sind erst nach 18 Jahren zusammengezogen. Na, nach dem Motto, es prüfe, wer sich ewig bindet.
Absolut.
Na, ob er nicht was Besseres findet. Nein, ja. So ungefähr, nein.
Und Quatsch. Du hast lange geguckt, das wissen wir jetzt.
Nein, alles wunderbar. Ist das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte jetzt. Also in meinem Erwachsenenleben.
Ist schön.
Und damals auch schon in meinem Teenagerleben.
Sehr schön. Die Eingangsfrage ist deswegen ein bisschen provokant gewesen, weil Peter Illmann, einer der Gäste in dem vorherigen Podcast, hat in der Pop-Rocky-Comeback-Ausgabe letztes Jahr geschrieben, ungefähr sinngemäß, dass eigentlich jeder, der damals halbwegs ein Mikrofon halten konnte und den Mund dazu bewegen konnte, einen Plattenvertrag zu NDW-Zeiten bekommen hat. Würdest du das unterschreiben?
Ja, hat er recht mit, weil am Anfang, wir haben ja die ähnliche Erfahrung gemacht, am Anfang war es so, dass die Industrie alles abgelehnt hat, ne, weil sie damit überhaupt nichts anfangen konnte. Ne, also sie war nicht so richtig am Ohr der Zeit. Und wie dann es so losging mit Ideal, wo man merkte, oh komisch, die sind ja erfolgreich. Die haben dann den Plattenvertrag bekommen, ne, dann bei der Major, nachdem sie da, glaube ich, auch abgelehnt worden sind zuerst. Ja, und dann ging das so los. Und nachher, wie dann die NDW sehr erfolgreich wurde, ne, Neue Deutsche Welle, also kommerziell auch erfolgreich, logischerweise, da hat alles so nach dem Motto, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, einen Plattenvertrag gekriegt. Was dann auch der Killer wiederum nach meiner Einschätzung der NDW war.
Ne? Wo würdest du euch da ansiedeln mit UKW? Also 81 habt ihr quasi die erste Single rausgebracht und dann 82 gesigned worden. Ja, ist das richtig? Würdest du sagen, ihr wart am Anfang, an der Mitte oder am Ende?
Wir waren eigentlich mit
mittendrin eigentlich, ne?
Also was, sagen wir mal, den kommerziellen Teil der Neuen Deutschen Welle betrifft. Ja. Ne? Da ist ja alle dann in einen Topf geworfen worden, was irgendwie Deutsch sang. Also wir waren, ich sag mal, der gehörte zum kommerziellen Teil und da waren wir relativ mit am Anfang. So nach meiner Einschätzung, damit kann ich auch ein bisschen schief liegen, aber im Grunde genommen schon. Ne?
Weil
wir waren ja die Ersten mit, die Hitparade gestürmt haben.
Richtig, richtig. Gegründet habt ihr euch schon 79, meine ich, sowas Ende 79.
Ja.
War euch damals schon klar, 1979, dass das jetzt die NDW ist und ihr euch da jetzt draufsetzt auf den Zug?
Nein, da gab es den Begriff überhaupt noch nicht. Na, der ist ja erst später, ich weiß nicht von wem, erfunden worden. Ich habe ja vorher schon in einer Band gespielt oder schon länger, noch in der Schulzeit, wo wir schon deutschsprachig gesungen haben. Also das war jetzt nichts Neues, plötzlich deutschsprachig und auch beeinflusst durch New Wave und so solchen Dingen. Ich hatte vorher eine Band, die hieß Mighty Little Little and the Earthshakers. Mhm. Das war eine Band, die Zappa, Frank Zappa Titel auf Deutsch gemacht hat. Wir haben einfach da deutsche Texte zugemacht und dann ähnliche Musik. Also Deutsch zu singen und entsprechend andere Musik zu machen, war für mich für uns nichts Neues.
Die NDW hat ja so ein bisschen am Anfang hier auch gerade in Berlin im Untergrund in Anführungszeichen angefangen. Es war so ein bisschen künstlerische Avantgarde und ist dann irgendwann zu einer Spaßveranstaltung geworden. Ihr seid ja relativ früh eingestiegen, aber ich habe eure Titel, so wie ich sie wahrgenommen habe, immer in der Abteilung Spaß und gute Laune einsortiert. Oder du schüttelst
ja,
ein bisschen den Kopf?
Nee, das stimmt. Ja. Das war schon so, absolut. Genau das war im Grunde genommen so unser, vor allen Dingen meins, weil ich ja fast alle Titel geschrieben habe, ne? Titel und Texte, war schon so ein Ding, ja, Lebensfreude.
Und das war auch der Treiber, als du angefangen hast, also noch vor 1979, also noch vor der ersten Bandgründung, selber zu schreiben? Also du bist Baujahr 57, richtig?
57, ja.
Ja, dann warst du also gute 20 dann zu dem Zeitpunkt und du wolltest einfach Spaß.
Ja, natürlich, klar. Ne? Also was einfach, wie gesagt, ich war sehr stark beeinflusst, was mit NDW nun nichts zu tun hat, durch Zappa. Das ist immer noch mein musikalischer Hero, sage ich. Und da war halt auch immer viel Schräges und Freude und so dabei. Natürlich auch ernste Themen, aber das war schon einfach eine etwas andere Herangehensweise, musikalisch und auch textlich, als vieles andere, was so im Pop-Bereich, sage ich mal, stattgefunden hat.
Ihr seid 1982 mit den Sommersprossen wirklich ganz dick rausgekommen. Das war relativ schnell, nachdem ihr diesen Berliner Rockwettbewerb hier gewonnen habt.
Einer der Gewinner,
ja.
Das waren 10, die jedes Jahr gewonnen haben und wir waren 81 eine der 10 Gewinner.
Was ist aus den anderen 9 geworden? Weißt du das?
Nein. Okay. Ich habe noch alle Singles von allen 10 von damals.
Echt?
Ja, da wurde jedem Jahr eine Studioproduktion und ich glaube 1000 Singles finanziert vom Senat. Und ich habe dann bei all den Kollegen damals mir immer eine oder habe eine gekauft. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, wir haben so Tauschgeschäfte gemacht. Und ich habe noch alle 10 von den Gewinnern von 1981.
Du hast mir eben im Vorgespräch schon erzählt, dass du auch noch alte Hefte irgendwo hast, Pop-Rocky möglicherweise auch noch irgendwo im Keller. Du bist ein Sammler.
Ich bin Sammler, ja. Ich habe ein extrem stark ausgeprägtes Sammelgen, das sich leider jetzt nur noch durch eine einfache Art des Sammelns befriedigen lässt, weil unsere Wohnung voll ist mit allen möglichen Sammelgebieten, die ich und auch meine Frau so haben. Ne? Also bei ihr ist es nicht ganz so schlimm, aber bei mir ist es schon eine Krankheit.
Okay, ehrliches Wort. Guckst du denn noch rein oder ist es alles irgendwo in Kartons, in Regalen und es ist, also, wenn man es mal braucht?
Ja, wenn man es mal braucht eigentlich. Ab und zu ganz selten, dass ich das mal, aber es ist eigentlich gut weggestellt, sodass ich, ja.
Es fängt kein Staub?
Nein.
Nur die Kartons. So, ich wollte eigentlich über Sommersprossen reden. Die Sommersprossen sind die deiner jetzt Frau, der besagten, ne, eigentlich nicht Tina, weil Tina hat sich ja nur besser gereimt. Tine, ist es richtig?
Ja, sie heißt eigentlich Katrin.
Genau.
Und es ist eben dann aus Tine, war so ihr Spitzname, ist Tina geworden, aus dem einfachen Grunde, weil sie zu der Zeit, wo ich diesen Titel geschrieben habe, oder als sie in Lima, da war sie in Lima. Und das ist ja, reimt sich schlecht auf Tine. Also Tina, Lima, Klima. Na, da war ich sehr kreativ.
Sehr, sehr kreativ.
Ja, so kam das zustande, dass ich dann in der Zeit einfach, obwohl der Rest des Titels ja nichts mit Lima zu tun hat, aber sie war da in der Zeit. Sie hat auch keine Sommersprossen. Ich finde Sommersprossen toll, aber das ist, wie gesagt, das einzige. Das ist
künstlerische Freiheit.
Ja, genau. Und das ist das einzige Manko, sage ich mal in Anführungsstrichen, was sie hat, dass sie wirklich, wenn im Sommer, gerade mal 3 hat. Aber ansonsten ist alles wunderbar.
Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid zusammen, seitdem ihr 15 seid. Sommersprossen kamen raus, da warst du 25. Mhm. Also du musstest eigentlich gar nicht mehr groß irgendwie um die Frau kämpfen. Du hattest sie ja schon.
Das Wir waren schon da 10 Jahre zusammen.
Und worauf ich hinaus will, ist, ihr dann mit eurem Erfolg, plötzlich hattet ihr wahrscheinlich auch Fans und Menschen, die euch toll fanden, vielleicht auch andere Frauen, die euch toll fanden. Wie ist denn deine Frau damit umgegangen, mit diesem Fame, der da sofort um die Ecke gekommen ist?
Sie ist Gott sei Dank mit den Dingen immer super umgegangen. Klar gab es da viele Fans und viel Post und alles Mögliche.
Schlüpper? Bitte? Schlüpper?
Weiß ich nicht mehr. Aber es wurde auch so bei Auftritten wurde es auch so einiges auf die Bühne geworfen und danach hatten wir dann auch immer Anhang oder die dann vor meiner Wohnung kampiert haben im Treppenhaus und so. Das war also schon dann echt anstrengend teilweise, muss man wirklich sagen.
Ich habe mir die alten Sachen auf YouTube angeguckt, unter anderem euren Auftritt in der besagten Hitparade und du hast gerade über deine Wohnung und die Fans gesprochen, die davor kampiert haben. In dieser Sendung wurde während der Sommersprossen, während ihr Sommersprossen gespielt habt, wurde eure Adresse eingeblendet. Bundesallee 141.
Das war das Management.
Okay, das war nicht das, die Adresse,
nein, wo kampiert wurde. Nein, das war unser Management. Nein, das hätten wir auch nie gemacht.
Na, ich meine, Trio hat es ja gemacht, ne? Also die Trio-Jungs, ja, die haben die Adresse auf die Platten geschrieben. Also deswegen wollte ich mal kurz nachfragen. Nee,
das war unser Management, ne, wo man dann eben, und die haben dann die ganze Post gekriegt und so.
Als ich mir dieses Video angeschaut habe,
sag's ruhig.
Ja, ich weiß nicht, wie ich es nett sagen soll. Ich habe mir die Zuschauer angeguckt, während ihr da in Schwimmflügeln und kurzen Hosen und bunten T-Shirts performt habt. Da habe ich die Zuschauer im Hintergrund gesehen. Das hat mich erinnert an Musiksendungen jetzt während Corona-Lockdown-Zeiten. Die Menschen saßen wie festgeschraubt, unbeweglich, starr, kein Ausdruck im Gesicht. Man hatte ein bisschen den Eindruck, so zu Corona-Zeiten, das waren die Papierkameraden, die in den Studios aufgestellt wurden, damit es ein bisschen echt aussieht. Wie war denn so das Feedback in den Studios auf eure Musik? Ist das jetzt nur meine Interpretation oder war das tatsächlich?
Das war schon alles sehr, sehr, eigentlich alles nett. Aber das war ja schon ziemlich am Anfang und ich glaube, dass wir da in eigentlich eine rein Schlagersendung reingekommen sind, ne, die also klassischen damals, also deutschen Schlager gemacht hat. Und da waren wir schon die absoluten Exoten, das hat man gemerkt. Die waren nett alle, überhaupt nicht. Aber es gab zum Beispiel den Vorschlag, dass wir doch irgendwas anderes anziehen könnten und so weiter. Also das war da scheinbar gang und gäbe, dass man den Künstlern auch empfohlen hat, bitte zieh das an und so weiter. Und es ging mit uns natürlich überhaupt nicht. Mit keinem NDWler ging das, dass man einem sagt, zieh mal bitte was anderes an. Da haben wir gesagt, ja, dann fahren wir wieder nach Hause. Nee, also das war, glaube ich, fürs Publikum, für einen Großteil des Publikums schon eine ziemliche Überraschung oder für manche vielleicht auch ein Schock, ne? Vielleicht für die Älteren und so. Aber das war alles immer nett. Dieter Thomas Heck war super nett, obwohl das ganz sicher nicht seine Musik war. Und auch sonst alles, das war alles sehr professionell und also deswegen sind wir ja da ein paar Mal hingegangen. Ne? Eigentlich, wir waren mit allen drei Singles, waren wir dort und hat immer Spaß gemacht. Gut, es war auch noch in Berlin, dadurch war das alles sehr, sehr locker und schnell.
Fußläufig
und
so zu erreichen, genau. Quasi. Du hast mal gesagt, dass ein Auftritt bei der Hitparade so ungefähr am nächsten Tag oder bei den nächsten Tagen sowas 50.000 Single-Verkäufe generiert hat.
Ja, das war ja am Wochenende. Ich weiß nicht mehr, ob die am Samstag oder Freitag war die Sendung, keine Ahnung. Dienstags bekamen wir die Nachricht von der Plattenfirma, 50.000 Singles weg.
Und das hat bei allen dreien funktioniert?
Das hat bei allen dreien eigentlich funktioniert.
Ist die NDW eigentlich jemals im Ausland groß gewesen oder war das ein rein deutschsprachiges Phänomen?
Es war nur im deutsprachigen Raum. Also
ich frage, weil Nena ja auch mal in den USA Top 1 gegangen ist mit den englischen.
Gut, das waren aber die Ausnahmen. Ne? So Nena zum Beispiel mit einer englischen Version davon. Ne? Das sind die großen Ausnahmen gewesen. Trio ist ja auch mit Da weltweit gelaufen.
Hat jeder verstanden?
Ja, das war relativ einfach, aber in der Regel nicht. Also wir waren im deutschsprachigen Raum und waren auch mal in Spanien. Komischerweise gab es da Interesse und das ist dort auch veröffentlicht worden.
Auf Deutsch,
logischerweise. Auf Deutsch. Und wir waren dann mal in Barcelona, waren dann bei mehreren Radiosendern und auch bei einer Fernsehsendung. Das war schon sehr interessant, ne? Aber es war jetzt nicht irgendwie ernst zu nehmen, was die Verkaufszahlen betrifft.
Jetzt nochmal zurück zur Hitparade. Nach den Auftritten ging es ja dann immer in die Bar von dem nahegelegenen Hotel vom Schweizer Hof.
Die sogenannte Todeszelle.
Warum hieß sie denn so?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es muss wohl daran gelegen haben, dass dann doch so das ein oder andere alkoholisierte Getränk zu sich genommen wurde und entsprechend da wild gefeiert wurde. Ja, das war immer ziemlicher Absturz. Also nicht für alle, für uns sowieso nicht. Wir tranken ja keinen Alkohol.
Natürlich.
Das war immer ein großer Spaß danach.
Wer waren denn diese Menschen, die da so hart gefeiert haben? Ich habe mit Peter Illmann in der letzten Folge gesprochen, habe ihn auch gefragt. Er war ja auch das Epizentrum quasi mit seinen Shows, also später als ihr, aber mit Formel 1 und PET und so weiter. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, hat er gesagt, nee, bin ich immer in meine Kabine gegangen oder meine Garderobe gegangen. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ihr auch nicht?
Klar wurde gefeiert. Es wurde nach den Auftritten, wenn wir unterwegs waren, gefeiert. Es wurde auch hier, sind wir durchs Berliner Nachtleben gezogen. Wir waren ja in der ersten Sendung bei Desiree Nosbusch, da war auch Depeche Mode. Da haben wir uns so kennengelernt und glaube ich, wir waren im selben Hotel und haben so ein bisschen, das war ihr erster Fernsehauftritt in Deutschland. Und irgendwann haben wir uns durch Zufall dann hier in Berlin getroffen, weil die dann in Berlin hier ein Album aufgenommen haben. Ich weiß nicht mehr welches. Und dann, oh, hallo und alle großes Hallo und so weiter. Und dann sind wir mit denen hier richtig durchs Berliner Nachtleben gezogen, ne? Und haben ihnen sozusagen das Berliner Nachtleben gezeigt und so, ne? Das endete dann auch in meiner damaligen Wohnung. Ich hatte dann eine neue Wohnung, eine größere Wohnung in der Fasanenstraße. Da sind wir dann auch mal geendet, so, ne? Dass wir morgens da alle etwas verkatert wach wurden. Und
aber Berlin in den frühen 80ern, späten 70ern, das ist, muss ein anderer Planet gewesen sein, oder?
Ja, vor allen Dingen war Berlin natürlich, hatte eine Ausnahmestellung, weil es eben keine Sperrstunde gab. Hm. Was ja sonst, glaube ich, in ganz Deutschland gab es Sperrstunde. Das heißt, ab einer bestimmten Uhrzeit war Schluss mit lustig. Und in Berlin konntest du bis morgens um 5 oder bis der Laden zugemacht hat, um die Häuser ziehen. Und das war sehr gut möglich, ne? Weil die Läden also oft meistens lange auf hatten. Und ich weiß noch vorher, ich habe ja zu der Zeit gearbeitet in der Akademie der Künste hier, ne? Habe so Ausstellungsaufbau gemacht, ne? Um Geld zu verdienen und mein Leben zu finanzieren. Danach ist man zum Proben gefahren. Wir haben mit UKW 4 bis 5 Mal in der Woche geprobt und danach ging es ab auf die Piste.
82 kam nicht nur Sommersprossen raus, sondern ihr habt dann auch den legendären Pop-Rocky-Hammer-Schlumpf in Gold bekommen. Bei der Wahl zum Newcomer des Jahres steht, glaube ich, auf dem Schlumpf drauf. Wie war denn das? Hast du noch irgendeine Erinnerung an den Moment, als du diesen Preis in die Hand gedrückt bekommen hast? Ihr habt ja jeder einen bekommen, jedes Bandmitglied hat einen bekommen. Weißt du das noch so ungefähr? Oder?
Es war, glaube ich, bei uns im Management. Diese Jugendzeitschriften damals, die waren enorm wichtig. Mhm. Ne? Und wir haben immer jedes Wochenende oder jede Woche geguckt, sind wir drin, sind wir nicht drin, wer ist noch drin und so weiter. Okay. Ne? Das war wirklich, schon immer wichtig. Ne? Klar, weil das war ein unheimliches Verbreitungsmedium. Toll. Und deswegen habe ich den auch immer noch.
Kannst du dich denn noch an andere Geschichten in Pop-Rocky erinnern, außer der Hammerschlumpf-Übergabe?
Ja, so ein paar gibt's da noch, so zum Beispiel über unsere Traummädels, die wir hatten. Da gibt's eine Geschichte drüber, also unsere eigenen, ne, direkten. Und dann gab's eine sehr lustige Geschichte, und zwar die Pop-Rocky-Traumboy-Wahl.
Das waren ja nicht die Mädels, sondern das warst dann du selbst. Ja?
Da ging es dann um ja die Traumboys der Fans oder Faninnen wahrscheinlich. Und ja, da bin ich ganz stolz. Da kann ich mich erinnern, dass ich, weiß nicht mehr, auf welchem Platz ich war, 10, 12, irgendwie sowas. Aber ich war der erste deutsche Traumboy.
Wer war denn die Nummer 1?
Nummer 1 war, glaube ich, Boy George.
Da müssen wir mal auf die Suche gehen. Sehr schön. Und was war das für eine Geschichte mit den Traumfrauen? Da waren eure ganzen Freundinnen und jetzt deine jetzige Frau war
ja,
mit
auch.
Dem Heft.
Ja, also da, damals 3. Ne, weil damals hatten von den 5 hatten nur 3 feste Frauen. Also es war damals unser Schlagzeuger, unser Gitarrist, der war da schon Vater mit Manuela und ich mit meiner Tina.
Das war ja jetzt hauptsächlich mal Sommersprossen 1982. Wir haben gerade schon gesagt, es ist 40 Jahre her. Als ich mich auf das Gespräch hier vorbereitet habe, habe ich die letzte Veröffentlichung gefunden. Das war ein UKW Peter Hubert Best of Sampler. Der ist aber schon 2020, meine ich, erschienen mit einem tollen Lied über Klopapiermangel.
Den habe ich damals spontan, wie das mit dem Klopapier-Drama hier losging, dachte ich, über den Wahnsinn musst du auch irgendwas schreiben und habe da mal schnell einen Titel zu geschrieben.
Ja, und es passt ja, ist ja auch total NDW, finde ich. Irgendwie so ein bisschen gaga, lustig, trotzdem pointiert. Toll, aber was ich wissen wollte war, gibt es oder gab es jetzt in diesem Jahr 2022 irgendein Bandjubiläum, ein Re-Release, Best of Ding Dang, irgendwas?
Nein.
Nein.
Gar nichts.
Warum nicht?
Gar nicht? Also von meiner Seite, klar, hätte man drüber nachdenken können, jetzt im Nachhinein, Dankeschön. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Aber also Re-Release war nie ein Thema, auch für mich nicht,
ja.
Weil das vom Aufwand her und auch von der Umsetzung, zudem ist leider eben unser Schlagzeuger nicht mehr unter uns und der Bassist lebt in Stuttgart. Ne? Mhm. Also das sind alles, das macht keinen Sinn. Die Nachfrage ist ja da. Ich war jetzt in diesem Jahr von Mai bis Oktober jedes Wochenende unterwegs, ne? Weil die letzten 2 Jahre war ja gar nichts. Ne? Ja. Da ist alles abgesagt worden und jetzt war sehr viel. In den meisten Fällen sind es ja Halbplayback-Auftritte. Mhm. Ne? Also Musik kommt vom Band, gesungen wird richtig. wir sind ja so ein NDW-Club, der da regelmäßig unterwegs ist, also Markus, dann gibt's einen Falco-Double, der das super macht, der auch mit dem Falco-Musical unterwegs ist, und dann Geier Sturzflug ist noch ab und zu dabei, auch dabei, ne? Früher war noch Fräulein Menke dabei und ja. Hubert K. war auch noch dabei, aber die sind ja nicht mehr, gehören nicht mehr zum Kreis. Wenn man da mit Band auftreten würde, das ist ja viel, viel aufwendiger und dadurch teurer und so weiter, und das würde sich nicht rechnen.
Verstehe.
Also deswegen, NDW ist nach wie vor unglaublich gefragt und wird gefeiert.
Das ist witzig, ne? Weil die Fans wachsen ja nach irgendwie. Ne?
Das ist das Phänomen. Also ich sage ja immer, wenn man mir damals erzählt hätte, vor 40 Jahren wirst du mit dem Zeugen auf der Bühne stehen, hätte gesagt, ihr spinnt ja wohl, wird keine Sau mehr interessieren. Aber es sind nicht nur die Alten von damals, sondern es ist mittlerweile, geht es bis auf 6-, 7-, 8-Jährige, die Texte dann mitsingen.
Du hast es gerade schon angesprochen, Fräulein Menke sind wir mit dabei, Hubert K. ist ausgestiegen. Du wirst jetzt demnächst, darf ich sagen, 66? Was ist der Plan? Wie lange, solange die Knochen mitmachen? Oder
nein,
die Stimme?
So, das weiß ich nicht, solange ich noch Spaß dran habe. Die meisten Sachen machen sehr viel Spaß. Es gibt natürlich wie immer auch Veranstaltungen, wo man sagt, Mensch, hätte ich doch was Vernünftiges gelernt. Aber nein, es ist eigentlich immer ein großer Spaß. Einfach, weil die Leute wirklich, eben die Älteren ihre Jugend feiern und die Jüngeren, das ist irgendwie gehört zur deutschen, weiß ich nicht, Unterhaltungskultur mittlerweile, ne?
Marian Gold hat im Pop-Rocky-Podcast erzählt, dass er jetzt schon merkt, dass seine Stimme so langsam ein bisschen nicht mehr ganz so hoch kommt oder nicht ganz so eine breite Range hat wie früher. Merkst du da irgendwas?
Bisher überhaupt nicht. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich doch ein recht gesundes Leben führe. Ich habe eine ehemalige Sportlehrerin zur Frau, die hat mich immer auf Trab gehalten und so. Und deswegen, also bisher habe ich keine Probleme damit. Natürlich, wenn das irgendwann der Fall ist, dann muss man sagen, okay, lassen wir es mal jetzt.
Deine Frau macht ja, oder ehemals Sport und Kunst, das ist ja eigentlich eine Top-Ergänzung, ja? Also Kunst machst du auch? Ja, das kann man schon sagen.
Ja,
komm, jetzt stell dir nicht die Chef.
Ja. Also da ist die Kunst, die sie macht, schon, also für mich jedenfalls beeindruckt. Also sie malt super Bilder, unsere ganze Wohnung hängt voll damit.
Hat sie euch mal gemalt als Band?
Nein. Nicht, dass ich wüsste. Nee, uns gibt's nicht. Sie hat für uns mal so erste Cover entworfen und so Hefte, damals so Promo-Hefte und so weiter. Das hat sie gemacht.
Apropos die alten Cover und Promo-Hefte. Jim Rakete hat euch auch fotografiert.
Das erste Album-Cover ist von Jim Rakete.
Wie kam es dazu?
Über unseren Verleger. Der kannte den und so ist es dann zustande gekommen.
Und jetzt sind wir quasi wieder auf Null beim Anfang. Da kann ich jetzt auch noch mal fragen, woher kam der Name UKW nochmal gleich? Also klar, ultra kurz und so, aber wessen Idee war das? Warum?
Das war die Idee von einem sehr guten Freund von mir.
Euer Slogan, oder zumindest auf dem ersten Album, war ja immer alles Millionen hören UKW und die Abbildung dann eben ihr am Tisch rund um das Rundfunkgerät. Alles total schlüssig. Ohne Millionen hören, nur UKW. Hatte ich jetzt Schwierigkeiten, als ich euch damals vor langer, langer Zeit das erste Mal gehört habe. Weißt du noch, was sonst noch zur Wahl stand?
Nö.
Es gab nur UKW.
Ihr habt das gehört? Nee, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Es gab vielleicht so ein paar Ideen, aber das war ziemlich schnell, wie er sagt, das wäre doch was. Ne? Da kann man auch beim Radio sich anbiedern mit. Wir haben ja auch Titel geschrieben. Es gab ja auch auf dem ersten Album Titel, ne? UKW, Radio höre ich so gern. Ne? Radiowellen von nah und von fern. Also wir haben es halt versucht, ne? uns da anzubiedern.
Hat funktioniert. Ja, absolut. Noch einmal zur Auflösung. 1984, es war ja eigentlich, habt ihr eigentlich alles richtig gemacht, als die NDW war vorbei und ihr wart auch vorbei?
Naja, das war nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, oh, die NDW ist vorbei, oder das war ja damals so direkt noch nicht absehbar. Na, es war nur diese Gesamtsituation in der Band, es war ja auch viel Stress dabei und die Reiserei und all das, was dann da so zugehört, was man nicht kannte, wo man so von, wie gesagt, das hat sich ja nicht langsam entwickelt, was immer viel gesünder für eine Band ist eigentlich, ne, oder für Künstler generell, wenn sich das langsam entwickelt und nicht so von null und dann gleich zack ab durch die Decke und dann und das hat schon natürlich zu Konflikten geführt und ja, und dann ist eben unser Bassist ausgestiegen, ja, so bröselte das dann auseinander.
Hättest du mit der Band gerne weitergemacht?
Ich glaube schon, ich hätte damals für mich, wir hatten ja noch einen Plattenvertrag, es gab natürlich von der Industrie, also von unserer Firma, die haben aufs nächste Album gewartet und so, aber es war auch so, dass ich dann dachte auch schön, jetzt hast du erstmal Ruhe. Ne? Und so, ich habe ja dann noch was Solomäßiges gemacht, was ja auch ja eine interessante Konstellation war. Derjenige, der das produziert hat, war Queen-Produzent in München. Ich war ja auch Queen-Fan und habe dann zu meinem Management gesagt, wir können dem doch einfach mal ein paar Demos schicken, mal gucken. Ja, und dann kam so ein Anruf aus München, ja, wir können uns ja mal treffen und so, komm doch mal nach München. Und dann bin ich dahin und dann haben wir da zwei Titel produziert, Jetzt oder Nie. Ja, das war schon sehr interessant. Also allein die Erfahrung, ne, es war leider nicht erfolgreich oder nicht sehr erfolgreich, aber die Erfahrung, da möchte ich überhaupt nicht missen. Ne? Also in dem Studio, und ich habe ja dann auch noch eine sehr interessante Begegnung gehabt.
Erzähl gerne.
Wir waren dann im Studio und dann sagte er, Mack, wir müssen mal nach Schwabing fahren. Ich muss mir da eine Wohnung angucken. Und dann sagte ich, komm doch mal mit. Ne? Und so, und wir sind dann dahin und so ein Altbau hoch, so eine riesen Dachetagenwohnung. Und dann standen wir da und sagte, und ich sag, und jetzt, ja, und ja, da kommt noch jemand. Ja, und dann ging die Tür auf, da kam dann so der Herr von Queen rein. Freddie Mercury stand vor mir, weil der damals darüber nachgedacht hat, sich in München eine Wohnung zu kaufen. Mir ist fast das Herz stehen geblieben und so, aber der Typ war super nett, ganz freundlich. Hi, I'm Freddy, ne, und so, wer bist du? Und so haben wir dann da geplaudert und das war also schon ein wirklich unglaubliches Erlebnis. Ne. Also zu UKW-Zeiten haben wir natürlich auch Weltstars kennengelernt bei Fernsehsendungen. Barclay James Harvest und so, ne, die waren alle immer super nett und ich hatte schon als vor UKW-Erfolgszeiten Erlebnis durch den besagten Freund, von dem auch der Name der Band stammt, der war nämlich Tourmanager für Lippmann und Rau. Mhm. Lippmann und Rau war damals die größte Konzertagentur in Deutschland. Und der war Tourmanager und hat wirklich große Tourneen hier in Deutschland gemacht, unter anderem auch Deep Purple. Und ist dann das war nicht mehr Deep Purple, das war Rainbow schon. Die Nachfolgeband von Deep Purple, Rainbow. Und ist dann zum Abschlusskonzert von der Europatournee nach London eingeladen worden und hat zu mir gesagt, komm da mit. Und ich sagte, was? Ich sagte, ja klar, komm mit, fahr mit, du kannst mitfahren, das ist alles bezahlt. Und die haben gesagt, ich könnte auch noch jemanden mitbringen. Sind wir nach London zu einem Konzert und danach war auf dem Landsitz von Roger Glover, dem Bassisten, war noch eine große Party. Da waren die dann alle. Also das allein dieses Anwesen war ja schon unglaublich, so mit riesem Swimmingpool und allem und extra Haus, wo ein Studio drin war. Und dann sagt er, oh, wir machen eine Session. Machst du auch Musik? Ich sage, ja, ich spiele Gitarre. Ja, komm da mal mit. Und dann plötzlich stand ich neben Ritchie Blackmore da.
Wow.
Und ich dachte, was ist das denn bitte jetzt hier? Ne? Das war auch schon, also damals natürlich ein unglaubliches Erlebnis für mich.
Ich muss auch zu Ritchie Blackmore fragen. Ich habe Ritchie Blackmore mal erlebt auf seinem Schloss. Ich glaube, entweder Schottland oder England nahe schottische Grenze. Er hat da auch gespielt. Da war er schon auf diesem bisschen mittelalterlichen Trip mit seiner Frau, war es damals, glaube ich, schon.
Ja, ja.
Er war da sehr spirituell unterwegs.
Nee, das war damals noch gar nicht.
Okay.
Das war ganz, ganz normal und der sagte auch so, hi, I'm Richie und so, wunderte sich, wie ich Gitarre spiele, weil ich bin Linkshänder und drehe aber die Gitarren, Rechtshänder-Gitarren einfach nur um.
Ach so, dann sind die
Seiten falsch rum.
Ja.
Also nicht falsch rum, für mich nicht, aber wie ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, konnte ich mir keine eigene leisten oder hatte keine und habe dann nur die immer von den anderen genommen, umgedreht und habe dann so meine eigene Art entwickelt. Naja, die Griffe und so, ne, anders zu machen. Guckte dann nur so und what are you doing? Und so, ne? Und da habe ich ihm das nur so auch so kurz gesagt, ja, ist so, ne? Und das war also alles nett, wie immer, bei den Leuten nett, freundlich, da war überhaupt keine Arroganz.
Wie war denn das mit den anderen NDW-Acts? Gab es da eine Konkurrenz?
Im Umgang eigentlich nicht. Ne, wir haben auch mit Hubert Kahm damals, auch sind wir auch oft um die Häuser gezogen, wenn die in Berlin waren oder so. Ne? Also das war alles, auch mit Markus, das war immer kameradschaftlich, freundschaftlich.
Aber man hat schon dann in der Woche, dann, wenn die Charts rausgekommen sind, geguckt, wer wo steht, oder?
Das hat man immer gemacht, ja, natürlich, klar.
Nach deiner UKW-Zeit, hast du eben schon gesagt, bist du solo unterwegs gewesen. Wer hat denn eigentlich die Rechte an UKW, also an dem Bandnamen? Bist du das?
Oder? Nein, der Name, die Rechte an diesem, die haben wir leider damals abgegeben, hat also unsere Plattenfirma oder die uns wiederum an die Teldec weitergereicht hat, also unsere Produktionsfirma, nennen wir es mal so. Das ist Miau Musik. die auch die Verlagsrechte haben. Die haben im Grunde genommen auch die Masterrechte.
Ah ja, aber du darfst mit den Songs heute noch...
Sowieso, natürlich, klar. Ich kann mit jedem Titel dieser Welt auftreten. Also urheberrechtlich ist das kein Problem. Ich kann auch mit Yesterday von Beatles oder sonst wie auftreten. Was man nicht darf, ist die Titel so extrem zu verändern. Da muss man die Rechte einholen. Na, also wenn ich das mehr oder weniger im Original spiele, auch aufnehme, kann ich es. Nur die Urheberrechte, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Fremdtitel aufnehme, den veröffentliche, die Urheberrechte gehen immer an den entsprechenden Urheber. Die Leistungsschutzrechte, also die Master, die sozusagen der ausübende Künstler kriegt, ne, der Sänger oder die Band, die gehen an die Band oder den Sänger, aber die Urheberrechte der Komponisten und Texter gehen immer an die Originale, die das geschrieben haben. So kann ich dann natürlich meine eigenen Titel singen, so viel ich will. Ich kann sie auch verändern. Wenn jemand was anderes daraus macht, also zum Beispiel gab es ja mehrere so Techno-Versionen davon, da musste mein Verlag mich auch fragen, ob ich dazu stimme.
Wann war das, dass du diesen Schritt gegangen bist von ich bin Künstler und jetzt bin ich dann Verleger und kenne mich auch mit den ganzen Sachen aus, mit den ganzen Rechtsfragen?
Naja, ich war ja in der Band auch schon immer so derjenige, der sich um all diese Dinge gekümmert hat. Ne, um die Verträge, ums Management, dass wir ein Management finden, um den Übungsraum, den Anmieten und all diese Dinge. Das war schon immer so hauptsächlich mein Part. Und da ich eben alle Titel geschrieben habe, fast alle, habe ich mich da schon mit beschäftigt, mit GEMA-Anmeldungen. Ne. Die GEMA ist ja die Gesellschaft, die die Urheberrechte auswertet oder einsammelt das Geld. Danach war bei uns im Management so die Idee, ob man nicht einen Verlag gründet. Und das haben wir dann gemacht. Unser erster großer Erfolg war Guten Morgen, liebe Sorgen von Jürgen von der Lippe, der nämlich das gleiche Management hatte oder noch heute auch hat. Ja, und so bin ich auf die Verlegerseite gewechselt.
Und wie bist du dann zu diesem Dance Act, Sasch, wie spricht man es richtig aus?
Sasch. Naja, wir haben uns dann getrennt und dann wurde ich von unserem Dame, also zu UKW-Zeiten, der bei der Plattenfirma die Radio Promotion gemacht hat, Promotion-Chef, der hat dann eine eigene Promotion-Firma gegründet und hat mich gefragt in den Anfang der 90er, ob ich mich hier nicht um die Radio-Promotion jetzt in Berlin, in neuen Bundesländern kümmern könnte. Und dann haben wir zusammen einen Musikverlag gegründet. Da kam dann irgendwann die Connection zu den, einer der Sasch-Leute arbeitete damals im Büro in Köln und kam dann mit diesem ersten Single um die Ecke und da haben wir gesagt, ja, das klingt doch gut, das machen wir. Ja, und so kam das mit Sasch zustande.
Ich hatte einen totalen Flashback, als ich mich jetzt da reingehört, nochmal durchgehört habe vor diesem Gespräch. Ich habe das früher alles gehört. Ja? Ich bin ja Baujahr 77, also in den 90ern. Ich habe zu diesem Songs getanzt. Also, ich habe mich dazu bewegt. Also.
Nein, das kann man auch tanzen nennen.
Nee, kann man nicht. Doch, also, meine Frau sagt nein.
Ja, das ist schon okay. Jede Zeit hat ihre anderen Formen des Tanzes oder was auch immer.
Peter, wir gehen hier auf die Zielgerade zu. Ich frage jeden Gast, ob er jetzt hier nochmal live und ohne Playback den großen Hit ansingen möchte. Du möchtest nicht, dass ich mitsinge, deswegen würde ich dich alleine fragen. Möchtest du, würdest du, könntest du, traust du dich?
Ich könnte, ja. Die Strophen oder den Refrain?
Das darfst du dir aussuchen.
Durch den Grunewald zum Badestrande, wir beide radeln Hand in Hand, die Havelberge auf und ab. Sommerzeit bringt uns auf Trab. Im Strandkorb dann am Wannseestrande, vermeidet Creme den Sonnenbrand, schau Tina deine zarte Haut, voll Sommersprossen, wo man nur schaut. Ich bin ja so verschossen, in deine Sommersprossen, von Kopf bis zu den Flossen, bist du voll Sommersprossen, in die bin ich verschossen. Tina, ist das nicht prima? Was für ein Klima? Haben wir hier schlechtes Klima? Fahren wir sofort nach Lima, Tina.
Mehr als ich zu hoffen gewagt habe. Peter, vielen Dank dafür. Vielen Dank für das Gespräch vorher. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare, Bewertungen und natürlich Abos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.